Ja, guten Morgen an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßen konnte. Wir sind heute ein bisschen kleinerer Kreis. Einige sind im Urlaub und ich bringe euch auch ganz herzliche Grüße von Dieter und Christiana. Dieter und Christiana sind heute in der Leuchtturmgemeinde, mit denen wir auch freundschaftlich verbunden sind. Und Dieter übernimmt dort heute den Predigtdienst. Und es freut mich einfach, dass wir so auch Verbundenheit ausdrücken können. Und ganz besonders, weil wir heute beide die Menschwerdung verkünden. Wir heute in Johannes 1, Vers 14 und Dieter predigt dort diesen wunderbaren Text aus Philipper 2, ja, wie der Herr sich erniedrigt hat, um dann erhoben zu werden, was wir gerade gesungen haben. Außerdem ist es ein Jubiläumstag. Heute feiert die Grace Community Church 70 Jahre Gottes Treue in den USA. Sowohl Dieter und Christiana als auch meine Frau und ich, wir waren dort mehrere Jahre Mitglieder in dieser Gemeinde und sind selbst sehr dadurch gesegnet worden und freuen uns mit, dass sie das heute feiern können. Und der Prediger, ein Gastredner, predigt aus Philippa, Kapitel 1. Immer wieder, alle Wege führen zu Philippa. Außerdem ist es für heute für eine Person der erste Sonntag seit der Geburt. Wenn sie nicht hier sind, freuen wir uns, dass Gott in seiner Güte die Geburt für Marcel und Saskia auch bewahrt hat und ja, freuen uns darauf, auch bald ihren jüngsten Sohn kennenzulernen. So haben wir viel Grund zum Danken und wollen auch gleichzeitig bitten, dass der Herr zu uns redet durch sein Wort. Vater, wir kommen mit Dank vor dir, vor dich, denn du bist Gott, der redet und dein höchstes, allergrößtes Reden hast du durch deinen Sohn getan. Danke für dein vollkommenes Wort, das uns auch in seiner Abwesenheit belehrt. Danke, dass du uns dadurch ihn vor Augen stellst, vor allem anderen. Und danke für Dieter, dass er jetzt dort in der Leuchtturmgemeinde predigen darf. Und bitte stärke du ihn, ein Diener und hilfreich zu sein für die Geschwister, für die Ungläubigen dort. Rette du durch dein Evangelium. Danke auch für die Grace Community Church, dass du sie geschaffen hast und auch, dass sie ja, so ein Segen sind für die ganze Welt. Danke für auch den Prediger dort, der später noch predigt. Und bitten wir auch, dass diese Botschaft die Geschwister ermutigt. Danke für deine Erhörung des Gebets, für die Geburt von Saskia. Danke, dass du das Kind bewahrt hast und dass du ihm einen Sohn geschenkt hast. Ja, danke für deinen perfekten Sohn, den Herrn Jesus Christus. Und bitte gib uns Augen, ihn zu sehen. Amen. Was ist eigentlich das größte Wunder in der Bibel? Wenn wir so eine Art Top Ten hätten, dann wäre bestimmt dabei dieses Wunder, wie Gott das Meer teilt und wie die Israeliten trockenen Fußes hindurchgezogen sind. Das haben sogar die Kanaaniter mitbekommen und wir lesen davon, dass die Rahab erzählt, wie den Kanaanitern das Herz zerschmolz, wie jeder Mut weg war. So ein großes Wunder war das. Gelobt sei Gott für dieses Wunder, dass er das Meer geteilt hat. Ein anderes herausragendes Wunder ist, wie die Sonne ungefähr einen Tag lang stillstand am Himmel. Was für ein Wunder ist das? Es heißt in Josua Kapitel 10, dass Jahwe auf nie dagewesene Weise auf einen Menschen gehört hat. Und ihm sei die Ehre dafür. An dieser Stelle mag einer sagen, ja, ist nicht die Schöpfung an 6 Tagen, ist das nicht auch ein Wunder? Ja, das ist ein großartiges Wunder, wie Gott aus dem Nichts geschaffen hat. Und er sei gepriesen dafür. Aber jetzt mag einer einwenden, ja, aber noch größer ist doch, wenn Gott in einem Herzen, das völlig tot und finster ist, Licht schafft und ein Mensch gerettet wird. Das ist ein Wunder. Und ich denke auch, wir können gar nicht eine Rangfolge aufstellen. Die Bibel gibt uns keine Rangfolge dafür, welches Wunder das größte ist. Im Psalm 111, Vers 2 heißt es, alle Werke Gottes sind groß. Und so sind auch alle seine Wunder großartig. Und doch gibt es ein Wunder, das einzigartig ist und das darum besondere Aufmerksamkeit verdient. Welches Wunder ist das? Das ist das Wunder von Johannes 1, Vers 14. Das Wunder der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Und das ist unser Text heute Morgen. Gottes Sohn nahm einmalig Menschsein an. Und dafür gibt es keinen Vergleich. Das können wir uns nicht, wir können nicht einen adäquaten Vergleich aufstellen. Wenn wir es doch versuchen, dann wäre es vielleicht in ganz entfernter Weise so, wenn wir uns vorstellen, dass die Sonne, die mehr als 1 Million Mal größer ist als die Erde, wenn diese Sonne plötzlich hier in diesem Raum eine Lampe wird, die riesige Sonne zu einer Lampe erniedrigt. Aber das wäre immer noch kein Vergleich dazu, dass Gott, der wahre Gott, der Sohn, wahrer Mensch wird. Das ist so wunderbar und doch hat sich kaum jemand gewundert. Wie viele Menschen waren dafür blind und haben dieses Wunder nicht gesehen? Und darum geht es auch in unserem Text, ob wir das sehen, ob wir darüber staunen, was wir hier gleich lesen. Wir lesen nochmal unseren Predigttext ab Vers 12. Wir sind also im Johannesevangelium Kapitel 1 ab Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und diesen Text können wir zusammenfassen mit diesem Satz: Wer neugeboren glaubt, sieht den herrlichen Sohn Gottes. Ja, wer neugeboren, das ist Vers 13, glaubt, ist Vers 12, sieht den herrlichen Sohn Gottes, ist Vers 14. Und so sehen wir, Glaube aus der neuen Geburt ist die Voraussetzung und klare Sicht auf den Sohn Gottes ist die Folge. Und so erinnern wir uns kurz, was wir letzte Woche gelernt haben. Erstens, wer neu geboren glaubt, was heißt nochmal Glaube? Nun, Glaube heißt das Wort empfangen. Das Wort ist zum einen eine Person, das sehen wir in den ersten Versen, im Anfang war das Wort, das ist eine Person, der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes war wirklich auf der Erde, aber er ist nicht mehr hier. Trotzdem können wir ihn noch empfangen, wenn wir nämlich das geschriebene Wort, wenn wir das annehmen, dann nehmen wir den Herrn Jesus persönlich auf. Das bedeutet Glauben. Aber wo kommt echter Glaube her? Nun, wir haben gesehen, Glauben entspringt der neuen Geburt. Und da ist es das Wunder, dass Gott tote Herzen erweckt zum Leben. Und so ein erwecktes, neu gemachtes Herz glaubt dem Sohn Gottes. Diese neue Geburt, die geschieht ohne Einflussnahme, ohne Mithilfe, ohne eine Entscheidung. Keiner entscheidet sich für die neue Geburt. Sie ist völlig Gottes souveränes Werk. Und mit der neuen Geburt schenkt Gott dem Menschen ein neues Sehvermögen. Und jetzt sieht er den herrlichen Sohn Gottes. Und mit dieser Logik kommen wir zu Vers 14. Wer neugeboren glaubt, sieht den herrlichen Sohn Gottes. Lesen wir nochmal Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dieser Vers, der ist, ich vergleiche ihn mit einem funkelnden Edelstein. Ein Edelstein ist klein und so ist auch unser Vers, kurz. Aber er ist so wertvoll und er hat so viele wunderbare Facetten. Das ist das größte Wunder in wenige Worte gefasst. Der wahre Gott wurde Mensch und war auf dieser Erde. Das haben wir schon in Vers 9 gesehen. Das wahre Licht sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, Vers 10. Was ist hier in Vers 14 neu? Was hier neu ist, ist das Wort wir. In den Versen 9, 10, 11 beschreibt der Autor das so von außen. Und jetzt sagt er, wir sahen. Das heißt, dieser Autor, der gehört auch zu den neugeborenen Gläubigen. Und darum kann er schreiben, wir sahen seine Herrlichkeit. Nur die wahrhaft Gläubigen sehen die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und schauen wir uns jetzt die verschiedenen funkelnden Wahrheiten über diese wunderbare Menschwerdung des Sohnes Gottes an. Als erstes, er nimmt Menschsein an. Wir gehen jetzt wirklich ganz sorgfältig durch diesen Vers, weil der so wichtig ist, und beginnen jetzt mit und das Wort wurde Fleisch. Was heißt das? Nun, hier haben wir die Weihnachtsgeschichte im Sommer, die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Wir kennen schon die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Matthäus berichtet von dem verlobten Paar, Josef und Maria, und wie es sich erwies, dass Maria als Jungfrau schwanger war, vom Heiligen Geist schwanger geworden war, Matthäus 1, Vers 18. Lukas schildert noch ausführlicher, wie der Engel Gabriel der Jungfrau Maria ankündigt, dass der Heilige Geist über sie kommen wird und die Kraft des Höchsten sie überschatten wird, Lukas 1, Vers 26. Und so geschieht das Wunder, dass Maria als Jungfrau ohne Beitrag eines Mannes schwanger wird. Und dann bekommt sie ihren Sohn Jesus, während sie mit Josef in Bethlehem ist. Und so ist uns die Geschichte der Geburt Jesu bekannt. Nun, Johannes fasst all das in einem Satz zusammen. Und das Wort wurde Fleisch. Das ist alles, was Johannes darüber sagt, wie das, was wir die Weihnachtsgeschichte nennen. Deswegen müssen wir das wirklich genau beobachten. Fangen wir an mit dem Wort. Das Wort, welches Wort? Das ist dasselbe Wort wie in Vers 1. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir sehen hier die Person des Sohnes Gottes, der beim Vater ist und der schon ewig Gott ist. Das Wort ist der ewige Gott. Und er, das Wort, wurde Fleisch. Was bedeutet das? Ihr Lieben, hier haben wir wirklich den allerhöchsten Gedanken, den ein Mensch denken kann, und auch die allerhöchste Verantwortung. Worüber wir jetzt reden, das ist wichtiger als alles andere. Es gibt wichtige Entscheidungen im Leben. Es gibt die Entscheidung, wo man wohnt, welche Arbeit man annimmt. Ja, die wichtigste Entscheidung, wen man heiratet. Denn das gilt fürs Leben lang. Aber hier haben wir noch eine noch wichtigere Verantwortung, nämlich wie wir über den Sohn Gottes denken. Wenn wir hier irren, sind wir ewig verloren. Was bedeutet, und das Wort wurde Fleisch? Zunächst einmal können wir festhalten, was es nicht bedeutet. Und da könnte ich euch jetzt tausende Möglichkeiten aufzählen, was es nicht bedeutet. Aber ich möchte euch nur zwei nennen. Und die könnt ihr auch gerne mitschreiben. Erstens, das Fleisch hier ist nichts Böses. Das Fleisch hier ist nichts Böses. Woher wissen wir das? Wir schauen immer zuerst im Kontext. Ein Vers zuvor wird auch vom Fleisch geredet. Seht ihr das? Da wird gesagt, Kinder Gottes sind nicht aus dem Willen des Fleisches geboren. Und dort steht Fleisch in einer Liste mit Blut. Das ist die Abstammung. Ja, Eltern, die geben ihren Kindern ihr Erbgut mit und so haben, sind die Kinder in dem Sinne vom Blut der Eltern. Außerdem sehen wir das Wort Mann. Das Fleisch ist, was uns als Menschen ausmacht. Wir sind ein körperliches Wesen. Und wir haben unseren Körper, wir haben auch einen Geist. Und zu dem Geist gehört unser Wille. Und es ist ganz normal, dass sich unser unsichtbarer Wille im sichtbaren Körper ausdrückt. Das mag jetzt kompliziert klingen, aber denkt nochmal an eure Kinder, wenn ihr zu ihnen sagt, so bitte, komm mal zu mir her und das Kind kommt her, dann merkt man, oh, der unsichtbare Wille zeigt sich im Kommen, dass es hört, dass es zu den Eltern kommen will. So ist also das Fleisch an sich nichts Böses, sondern typisch Mensch. Das Fleisch steht hier für unser Menschsein. Und wenn der Autor bei Vers 1 schon an den Anfang denkt, im Anfang, als Gott alles schuf, dann denkt er wohl hier auch an die Schöpfung. Wo kommt das Wort Fleisch im griechischen Alten Testament zuerst vor? Ich habe das mal gesucht. Am 6. Schöpfungstag. Wir kennen das, oder? Wie Adam allein ist und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und dann nimmt er von Adam nicht nur eine Rippe, sondern auch Fleisch. Es steht dort, er nimmt von der Seite, also Rippe und Knochen und Fleisch. Und dann schafft er daraus eine Frau. Und Adam jubelt, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Damit drückt Adam aus, das ist das perfekte Gegenüber für mich. Und er meint definitiv nichts Böses mit Fleisch. Fleisch ist also hier nichts Sündiges, keine sündige Natur. Die Sünde gehört nicht ursprünglich zum Menschsein. Das Fleisch schon. Anders gesagt, was der Autor hier schreibt, ist, das Wort Gottes Sohn wurde wahrer Mensch. Zweitens, wovor wir uns hüten müssen, was eben nicht stimmt, das könnt ihr auch gerne mitschreiben, das Wort hat sich nicht verändert. Das Wort hat sich nicht verändert. Das heißt ja hier, und das Wort wurde Fleisch. Und wir könnten vielleicht denken, wurde heißt, da ist was verändert worden. Aber hier geschah keine Umwandlung. Bestimmt habt ihr schon davon gehört, wie eine Raupe sich verpuppt und dann in diesem Gehäuse passiert etwas Wunderbares. Da werden also wirklich diese Raupe zersetzt sich in ihre kleinsten Bestandteile und die werden neu zusammengebaut. Da wird ein neues Wesen zusammengebaut. Und dann kommt ein Schmetterling heraus. Das erzähle ich, um das Gegenteil zu beschreiben. Das ist nicht, was hier passiert ist. Das Wort wurde Fleisch, bedeutet nicht, dass das Wort Gott, der Sohn, sich verändert hat. Das Wort bleibt unverändert. Das Wort ist Gott, der Sohn, und Gott verändert sich nie. Das lesen wir zum Beispiel im Propheten Maleachi. Dort steht in Maleachi 3, Vers 6, denn ich, Jahwe, verändere mich nicht. Was bedeutet Jahwe eigentlich? Jahwe ist der Ich Bin. Das heißt, er ist immer derselbe. Er kann sich nicht verändern, er kann sich nicht verwandeln. Was bedeutet es aber dann, er wurde Fleisch? Das Wort wurde Fleisch. Es bedeutet, dass der ewige Sohn Gottes zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte das Menschsein annahm. So wie wir es hier geschrieben haben. Er nimmt Menschsein an. Das heißt, er nimmt zusätzlich die menschliche Natur an. Er nimmt das komplette menschliche Wesen an. Was gehört dazu? Dazu gehört natürlich der Körper. Dazu gehört auch der unsichtbare menschliche Geist. Dazu gehört auch die Begrenztheit durch Zeit und Raum. Dass er nicht fliegen konnte, dass er nicht einfach hin und her springen konnte zwischen Zeitpunkten. Alles, was zum echten Menschen dazugehört. Wie das Lied sagt, er wurde Mensch genau wie wir. Gott wurde arm für uns. Er wurde Mensch genau wie wir. Und wie es im anderen Lied heißt, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Das ist, was hier geschehen ist. Gottheit und Menschheit vereinen sich und haben sich nicht vermischt. Sie sind eins, aber nicht vermischt. Die Gottheit des Sohnes Gottes ist nicht menschlich geworden und das Menschsein des Sohnes Gottes ist nicht göttlich geworden. Versteht ihr das? Gottheit, das göttliche Wesen, hat sich kein bisschen verändert. Das Menschsein des Herrn Jesus war nicht ein Übermensch, kein Supermann. Es war ein wahres Menschsein, so wie wir, nur ohne Sünde. Und jetzt kommt das völlig Erstaunliche. Der Sohn Gottes nahm Menschsein an und das Ergebnis war eine Person. Ja, heute Morgen sind wir wirklich herausgefordert im Denken. Aber das ist wichtig, dass wir präzise denken über den Sohn Gottes. Wenn ein neuer Mensch entsteht, zum Beispiel jetzt ist ein Sohn geboren worden, wir freuen uns, wir wissen, dass dieser Sohn herangewachsen ist im Leib der Mutter. Als dieser Sohn entstanden ist, entstand eine neue Person. Dieses Kind war von Anfang an, seit es existierte, eine eigenständige Person. Das ist das Normale. Das Baby, das geboren wird, ist nicht nur ein funktionierender Körper, sondern eine eigenständige Persönlichkeit. Nicht so bei Jesus. Als Maria schwanger war, war nicht eine neue Person entstanden. Die Person des Sohnes Gottes nahm Menschsein an. Und das Ergebnis war eine Person. Keine geteilte Persönlichkeit. Nicht zwei Personen zusammen geschweißt. Sondern das Wort wurde Fleisch. Nicht der Sohn Gottes verband sich mit einem schon existierenden Menschen. Das Wort wurde Fleisch. Das ist sehr wichtig. Ihr fragt euch vielleicht, warum ist das wichtig? Nun, das ist so wichtig, dass er uns nur erlösen kann wegen dieser Wahrheit. Warum? Nur so war der Gekreuzigte mehr als nur ein Mensch. Sonst könnte man sagen, naja, das ist eben diese menschliche Person, die starb, aber der Sohn Gottes nicht. Aber dadurch, dass er eins ist, eine Person, kann der Sohn Gottes sterben. Erfährt er den Tod, schmeckt er den Tod. Nur dadurch, dass er eins ist, kann dieser wahre Mensch das tun, was nur Gott tun kann. Nämlich die Sünde von vielen auf sich nehmen und völlig bezahlen. Da hängt unsere Erlösung dran, dass Jesus 100% Gott, 100% Mensch in einer Person ist. Das ist so unfassbar. Unser Schöpfer kam, um uns zu erlösen. Begreifen wir eigentlich dieses Privileg? Wisst ihr, die Engel haben auch gesündigt. Wir wissen von Satan, wir wissen von den Dämonen. Aber es gibt keine Erlösung für Engel. Es gibt keinen Erlöser. Oder wir denken an die Tiere. Die Tiere leiden auch. Die leiden unter dem Sündenfall. Aber es gibt keinen Erlöser für Tiere. Der Sohn Gottes wird nicht zum Tier. Der Sohn Gottes wird Mensch. Er nimmt Menschsein an, weil wir Menschen in seinem Bild geschaffen sind. Das ist der Grund, warum überhaupt Erlösung möglich ist, weil wir die Einzigen sind, die im Bild Gottes geschaffen sind. Wie auch der Lieddichter das geschrieben hat, wir haben das Lied gesungen, in der dritten Strophe sagt er das: Ich wünschte nicht, ein Mensch zu sein, wenn du der Mensch nicht wärest. Nun hat das menschliche Geschlecht in dir zum Himmelreich ein Recht, das dir der Glaube dankte. Also nur weil wir im Bild Gottes geschaffen sind, deswegen kann Gott uns erlösen. Kommen wir jetzt zur zweiten Wahrheit. Er lebte unter Menschen. Das Wort wurde Fleisch, jetzt fahren wir fort, und wohnte unter uns. Der Sohn Gottes kam nicht wie ein Komet. Er kam nicht nur für einen kurzen Aufenthalt, für ein Wochenende. Das Wort wohnte unter uns. Und auch hier sehen wir wieder, der Autor kann das bezeugen. Er sagt, er war unter uns. Ich war dabei. Und das Wort wohnen hier ist speziell. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe das schon mal erwähnt. Was bedeutet dieses Wort wohnen noch? Wie kann man das noch ausdrücken? Zelten. Ja, ist das Wort für Zelten. Erinnert ihr euch daran, dass die Empfänger das Alte Testament gut kennen? Deswegen haben wir heute Morgen auch diesen Text aus 2. Mose gelesen. Denn es gab zwei Zelte, an die sie denken konnten. Zum einen das Zelt der Zusammenkunft. Davon hat Olli heute gelesen. Was war das Zelt der Zusammenkunft? Nun, das war sozusagen der Vorläufer von der Stiftshütte. Es war ein Zelt, das außerhalb des Lagers stand. Wir wissen, die Stiftshütte, die war in der Mitte. Dieses Zelt war außerhalb und nur Mose ging dort hinein. Und dieses Zelt wurde dann abgelöst durch die Stiftshütte in der Mitte. Die Stiftshütte hatte zwei Räume, das Heiligtum und das Allerheiligste. Und nur der Priester konnte dort hineingehen. Und dort opferten die Priester. Und so sind es also unterschiedliche Zelte, aber sie haben eins gemeinsam. Und zwar die Herrlichkeit Gottes ruhte dort. Die Herrlichkeit Gottes war dort als Wolkensäule. Beide Zelte waren die Wohnung Gottes bei den Menschen. Gott wohnt bei ihnen. Und sie waren ein Schatten für das viel größere Ereignis, nämlich, dass der Sohn Gottes als Gottes Stiftshütte in Fleisch und Blut als wahrer Mensch kommt und unter den Menschen wohnt. Und was war mit der Stiftshütte seit dem Tag der Einweihung verbunden? Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ruhte seit dem Tag der Einweihung auf der Stiftshütte. Die vorher nur auf dem Berg Sinai war. Ihr erinnert euch, die Israeliten sind voller Furcht, weil sie wissen, die Herrlichkeit Gottes, die ist auf dem Berg und dort donnert es, dort ist Feuer. Sie sagen, Mose, rede du mit Gott, wir wollen von ihm fern sein. Und jetzt kommt diese Herrlichkeit in ihr Lager. Und so ebenso die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen. Und dasselbe gilt für den Herrn Jesus. Er ist herrlicher Retter. Und so gehen wir weiter in unserem Text. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Darauf zielt der Autor Johannes ab. Er sagt wieder, wir sahen seine Herrlichkeit und wir fragen uns, was hat Johannes gesehen? Was hat er gesehen? Er hat einen Menschen gesehen mit einem Kopf, zwei Armen, Händen, zwei Beinen, Füßen, mit einem Gewand bekleidet. Er sah einen wahren Menschen. Und Johannes konnte ihn wirklich ausgiebig betrachten, anschauen. Was meint er damit? Wir sahen seine Herrlichkeit. Heißt das, Jesus hatte so einen Heiligenschein? Heißt das, dass sein Angesicht geleuchtet hat? Strahlte sein Körper auch im Dunkeln? Sah jeder sofort, dass er Gott ist? Gerade nicht. Geht mal zu Johannes 6, Vers 42. Johannes 6, Vers 42. Dort lesen wir, und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? In anderen Worten, sie sahen einfach einen gewöhnlichen Menschen. Sie hatten nicht mal jetzt geglaubt, dass er von einer Jungfrau geboren ist. Sie sagen, er ist der Sohn Josefs. Josef ist doch natürlich sein Vater. Auf den ersten Blick fiel Jesus nicht besonders auf. Und das erfüllt die Prophezeiung aus Jesaja 53, Vers 2, wo es heißt, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Jesus, sein Aussehen, sein Kleidungsstil, das war nicht irgendwie imposant. Er war nicht außergewöhnlich. Nur ein einziges Mal wurde seine Majestät auch sichtbar gemacht auf dem Berg der Verklärung. In Matthäus 17, Vers 2 lesen wir, und er wurde vor ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Würden wir denken, ja, das ist mal Herrlichkeit. Meint Johannes das? Meint er das? Nun auf die Anwesenden, Petrus, Jakobus und Johannes. Johannes war also dabei, schreibt der Evangelist Markus. Er, Petrus, wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Also Johannes war dabei in diesem einen Moment, wo mal die Herrlichkeit Jesu sichtbar, also in Leuchten und Scheinen gesehen wurde. Meint Johannes das hier in Johannes 1, Vers 14? Ich sage euch nein. Er meint etwas anderes, aus zwei Gründen. Diese Gründe könnt ihr gerne mitschreiben. Erstens, Johannes redet vom alltäglichen Leben Jesu. Johannes redet vom alltäglichen Leben Jesu. Das meint er mit Herrlichkeit. Woher wissen wir das? Nun, er schreibt ja, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Er sagt nicht, das Wort wurde Fleisch und in einem einzigen Moment, da auf dem Berg der Verklärung, sahen wir seine Herrlichkeit. Nein, seine Herrlichkeit war sichtbar in seinem Leben, als er zeltete, als er wohnte unter den Menschen, in seinem alltäglichen Leben. Die Verklärung auf dem Berg, das war eine Ausnahme, eine Vorschau auf die Zukunft. Aber den ganzen Rest seines Lebens verzichtete der Herr auf diese Darbietung seiner Herrlichkeit. Was für eine Demut. Aber das wissen wir ja schon. Er erniedrigte sich selbst und wurde wie die Menschen. Das alltägliche Leben war gewöhnlich und spektakulär. Also erstens, Johannes redet vom alltäglichen Leben Jesu. Und zweitens, Johannes definiert die Herrlichkeit. Johannes definiert uns die Herrlichkeit. Er sagt uns, was er meint in unserem Vers. Er sagt ja, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesu Herrlichkeit wurde sichtbar in Gnade und Wahrheit. Damit betont Johannes nur zwei ausgewählte Eigenschaften Gottes. Und wir sagen dazu Perfektionen Gottes, weil alle seine Eigenschaften perfekt sind. Und das ist genau, was die Herrlichkeit Gottes bedeutet. Die Herrlichkeit Gottes ist die Summe seiner Perfektionen. Oder anders ausgedrückt, die Summe seiner Vollkommenheiten. Und dabei ist das Wort Summe auch kein perfektes Wort. Weil bei Summe denken wir, da werden einfach verschiedene Dinge zusammen addiert. Aber so ist Gott nicht. Gott ist nicht die Summe von Teilen, er ist eine Einheit. Er ist pure Einheit. Man kann nicht sagen, okay, dieser Teil ist jetzt Gottes Gnade und hier ist Gottes Gerechtigkeit und irgendwie wirkt das dann zusammen. Nein, er ist voll und ganz Gerechtigkeit. Er ist voll und ganz Liebe. Voll und ganz Barmherzigkeit. Also wie schön, wie gut und wie perfekt, wie erhaben Gott ist, das ist seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit besitzt derjenige, der Mensch wurde, das Wort. Denn er hat die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Das ist wichtig. Nur deshalb besitzt er das Wesen Gottes. Nur weil er der Eingeborene ist. Wörtlich heißt es der einzig Geborene. Das Wort Eingeborene betont also seine Einzigartigkeit. Lasst euch von niemandem einreden. Ja, hier sehen wir doch, dass der Sohn Gottes einen Anfang hat, dass er auch geboren wurde. Wie geht das? Nein, das Wort betont nicht seinen Ursprung, sondern sein Wesen. Nämlich, dass er mit dem Vater eins ist im Wesen. Alle seine Perfektionen teilt. Er ist der einzige Sohn des Vaters. Der Vater hat keinen anderen Sohn. Und wir irren, wenn wir denken, der Sohn wurde irgendwann geboren. Er hat nämlich keinen Anfang. Er war schon im Anfang, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Wir haben das schon ausführlich besprochen. Aber es ist gut, sich daran zu erinnern. Nur Gott ist ewig und so ist auch der Sohn Gottes ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist schon immer da. Und jetzt schaut Johannes auf Jesus und sieht den einzig Geborenen vom Vater. Seht ihr das? Jedes Wort ist wichtig in der Bibel. Der Eingeborene vom Vater. Und hier bezieht sich Johannes auf sein Kommen auf die Erde. Also, dass er vom Vater gekommen ist, auf die Erde. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt schaut mit mir auf seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt sind wir also beim Ende angekommen unseres Verses. Voller Gnade und Wahrheit. Damit ist also kein Heiligenschein gemeint, sondern seine Lebensweise. Besser gesagt, sein inneres Wesen, wie es sich im Leben ausdrückt. Sein inneres Wesen, wie es sich im Leben ausdrückt, in Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit wird deutlich in seinen Worten und Taten. Und zwar nicht nur gelegentlich, sondern er ist voll davon. Seht ihr, voller Gnade und Wahrheit. Also nur bei ihm finden wir den vollen Ausdruck von Gnade und Wahrheit. Kein anderer kann uns das bieten. Aber jetzt zu der Frage, warum greift Johannes diese beiden Perfektionen heraus? Warum Gnade und Wahrheit? Warum sagt er nicht, und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Weisheit und Treue und Güte und Langmut und Liebe. Warum zählt er uns nicht alles auf? Warum Gnade und Wahrheit? Nun, wegen seiner Mission. Der Sohn Gottes ist gekommen, den Vater zu zeigen, aber nicht nur das, er ist gekommen mit einer bestimmten Mission. Gott sandte seinen Sohn als Retter in die Welt. Und die Welt ist verloren. Alle Menschen sind von Natur aus Kinder des Teufels. Und sie lügen wie der Teufel. Sie sind stolz wie der Teufel. Und sie rebellieren gegen Gott wie der Teufel. Nur Christus gibt das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Vers 12. Nur er ist der Retter von Sünde. Und wenn es um Rettung geht, dann fassen diese beiden Eigenschaften, diese beiden Perfektionen, die Rettung zusammen. Gnade und Wahrheit. Wahrheit macht uns den hoffnungslosen Zustand offenbar. Wahrheit entspricht also dem Licht, das das Licht anmacht, damit wir sehen, wer wir sind, wie es um uns steht. Wahrheit durchleuchtet uns. Wahrheit zeigt uns, wie schlimm es um uns steht. Wahrheit ist die Botschaft der Rettung. Seht ihr, wie Wahrheit so mit Rettung verknüpft ist? Wir brauchen ja jemand, der uns die Wahrheit sagt. Ja, was hilft es mir, wenn jemand mir sagt, du bist schon okay, Gott liebt doch alle und du wirst am Ende in den Himmel kommen. Was hilft mir das? Diese Botschaft verdammt mich. Sie sagt mir nicht die Wahrheit darüber, wie es wirklich um mich steht. Aber der Herr Jesus, er ist die Wahrheit. Er sagt die Wahrheit. Er sagt mir, dass Gott heilig ist und dass keiner vor ihm bestehen wird, so wie er ist. Er sagt mir die Wahrheit, dass es nur einen Weg gibt, nämlich Jesus, den vollkommenen Menschen, der stellvertretend stirbt für Sünder. Aber keine Rettung geschieht ohne Kraft, das verstehen wir ja. Wenn da die Menschen am Ertrinken sind, im Wasser um sich schlagen, dann braucht es jemanden, der sie kräftig herauszieht. Keine Rettung geschieht ohne Kraft. Welche Kraft ist nötig? Unendlich große Kraft. Und diese Kraft nennt sich Gnade. Gnade ist nicht nur eine Haltung, Gnade ist eine Tat, ein Eingreifen Gottes. Gnade bedeutet Gottes einseitiges Eingreifen zur einzigartigen Errettung aus Sünde, Tod und Verderben. Und was das konkret bedeutet, dass der Sohn Gottes tatsächlich Mensch wurde, was für eine Kraft hat da gewirkt, um sich zu erniedrigen, unendlich zu erniedrigen und dann unschuldig am Kreuz zu sterben und dort am Kreuz die Strafe für Sünder zu ertragen. Was für eine Kraft, dass ein Mensch das aushält. Die ganze Last der Sünde auf ihm, unschuldigerweise, das ist, kann man gar nicht ausdrücken in der Einheit Pascal. Da gibt es Megapascal, Gigaterra. Können wir nicht ausdrücken, Pascal, was da auf dem Herrn Jesus lastete. Er musste sterben und den Tod besiegen. Das hat er getan. Und all das, ohne auch, dass nur ein Sünder das verdient hat. Das ist Gnade. Gnade ist bildlich gesprochen das Leben, das einen Toten lebendig macht. Wie es in Epheser 2, Vers 5 heißt, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen mit dem Christus, lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Seht ihr, Gnade ist die Kraft der Errettung. Deswegen sagt Johannes, er ist voll Gnade und Wahrheit. Damit sagt er uns, was ihr braucht, ist ein Retter. Und Jesus ist der Retter. Doch wer ist errettet? Wer ist errettet? Alle, die die Herrlichkeit des Sohnes Gottes sehen. Und dazu kommen wir zu unserem letzten Punkt. Der herrliche Sohn wird nur von den Augen des Glaubens richtig gesehen. Wir haben schon festgestellt, dass der Apostel Johannes und auch andere den Sohn Gottes mit eigenen Augen gesehen haben. Sie konnten ihn anschauen. Aber was ist mit solchen, die nicht dabei waren? Sind die außen vor? Können die eben leider nicht gerettet werden? Und dafür machen wir uns Folgendes bewusst. Das ist jetzt ganz wichtig. Wer Jesus gesehen hat mit den Augen, der hat nicht unbedingt seine Herrlichkeit gesehen. Wer Jesus mit Augen gesehen hat, hat nicht unbedingt seine Herrlichkeit gesehen. Viele waren blind dafür, obwohl sie doch viel mitbekamen. Aber wir sehen die Herrlichkeit Jesu mit den Augen des Glaubens. Glauben bedeutet, dass wir dem Wort, was hier geschrieben steht, glauben, voll und ganz vertrauen. Und dafür brauchst du Jesus nicht, du musst ihn nicht mit den Augen sehen, sondern du musst dem Wort, das Wort hören, lesen und glauben. Und davon schreibt auch der Autor des Hebräerbriefs in Hebräer 12, Vers 2. Da spricht er zu denen, die eben Jesus nicht jetzt auf der Erde sehen. Er sagt, indem wir hinschauen. Das ist ein Schauen mit den Augen des Glaubens. Indem wir hinschauen auf den Anfänger, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das sind Gläubige, die hinschauen auf Jesus, während Ungläubige solche sind, die nicht sehen. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, das ist der Satan, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, was? Nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und dann fährt er fort, zu beschreiben, was passiert, wenn Jesus gepredigt wird und Gott das Licht anmacht. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Als Gläubige hat Gott bei uns das Licht angemacht und wir sehen die Herrlichkeit Jesu. Wir sehen, dass er nicht nur eine historische Person war, sondern dass er wirklich der Retter ist, den wir brauchen. Aber was soll der machen, der nicht sieht? Das finde ich interessant. Was sagt Gott zu dem, der nicht sieht, der sich vielleicht wünscht zu sehen? In Jesaja 42, Vers 18 finden wir diesen kurzen, einfachen Aufruf. Hört, ihr Tauben. Und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Ist das nicht interessant? Gott sagt dem, der diese Botschaft von Jesus hört und einfach dem nichts abgewinnen kann, sagt er, hör nicht auf zu hören. Höre, höre, wende dich nicht ab. Schaue, schaue auf Jesus Christus. Hör nicht auf zu schauen, bis du siehst. Du kannst nicht deine Augen öffnen, du kannst nicht deine Ohren öffnen, aber Gott wird es tun, wenn du auf Jesus schaust. Schau auf Christus. Und du fragst dich, wie macht man das eigentlich? Du hast es die letzte Dreiviertelstunde getan. Genau das. Wir haben auf Jesus geschaut, oder? Schau auf Christus, so lange, bis du mit Philipp Friedrich Hiller sagen kannst, ich bin von deinem Fleisch und Blut und in dir ist mein Leben. Du nahmst es an, es mir zu gut zum Opfer hinzugeben. Mach mich dir hier zum Ruhm bereit und lass mich deine Herrlichkeit auf deinem Thron einst sehen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, du bist unser Fleisch und Blut geworden. Das ist das allergrößte Geschenk, zu wissen, du warst ein Mensch wie wir mit zwei Beinen, zwei Armen, Händen, Augen. Deine Augen haben nur mit Reinheit geguckt. Deine Ohren haben nur das gerne gehört, was heilig ist. Und dein Mund hat nur gesprochen, was wahr ist. Deine Füße waren lieblich. Sie sind gelaufen, um anderen die frohe Botschaft zu sagen. Und deine Hände, sie waren absolut gerecht. O Herr, dein Fleisch und Blut. Nicht nur dein Fleisch und Blut, deine Person ist vollkommen. Du bist der wahre Sohn Gottes, derselbe, der von Ewigkeit her ist, gekommen als wahrer Mensch, um uns zu erlösen. Danke, dass du uns die Wahrheit sagst, dass keine Kirche, kein Werk, nichts Gutes, was wir bringen, vor dir ausreicht, sondern nur dein Leben und dein Sterben. Du allein bist der Weg. Du bist die Wahrheit und das Leben. Und wir preisen dich. Herr, bitte gib du den Tauben Ohren und den Blinden Augen. Amen.